möchte einfach dieses Leben zeigen, das wir führen. Und wir verbringen eben viel Zeit zum Beispiel auf der Kuhweide und am Kuscheln oder mit den Tieren und so weiter. Und das versuche ich eben möglichst viel einzufangen und wirklich eins zu eins nach außen zu tragen, weil ich mir genau das für viele Menschen und Tiere wünschen würde. Also ich denke ganz oft, wenn jeder quasi das erleben dürfte, was ich erlebe, das wäre total schön. Also das wäre, ich könnte wirklich mein Leben sozusagen oder was ich erlebe, gern mit allen Menschen teilen und da wäre die Welt eine andere. Wenn man sich mit diesen Themen umgibt und eben Tiere rettet, dann rettet man ja quasi die ganze Welt für dieses Tier, ne? Und verändert das und das macht was mit einem selbst. Ja. Ne? Und das gibt einem was und die eigene Welt verändert sich dadurch. Und ich glaube, dann geht es seinen Weg. Ich habe einen Ochsen, der ist inzwischen 5. Den haben wir das war eines der ersten Rinder, die wir damals aufgenommen haben. Den habe ich auf den Armen nach Hause getragen, weil der so klein war und so schwach. Und das war natürlich sehr berührend. Und heute ist er ein großer, stattlicher Ochse und meint immer noch, er wäre der Kleine, der auf den Schoß steigen kann und ein bisschen aufpassen muss.
Geht ja.
Ja, geht, ja.
Lass die Sau raus.
In diesem Podcast geht es um tierisch interessante Persönlichkeiten.
Aber auch um Menschen, die Schönheit der Natur und ein kleines Paradies namens Hofsonnenweide.
Wir berichten über unsere Erlebnisse am Lebenshof, plaudern über Themen, die uns gerade bewegen und laden spannende Menschen zum Gespräch. Herzlich willkommen bei Lass die Sau raus, dem Podcast vom Lebenshof Sonnenweide mit Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Wir lassen heute wieder die Sau raus und euch bei der Hoftür rein. Aber Moment, nein, wir lassen nicht euch bei der Hoftür heute rein, sondern jemand öffnet uns die Hoftür. Ihr habt die Elisabeth zu Hause gelassen. Wir haben beschlossen, wir wollen auch andere Lebenshöfe und Konzepte vorstellen. Also Elisabeth passt in der Zwischenzeit auf unseren Lebenshof und auf die 150 Tiere auf. Und ich bin heute zu Gast beim Mustache Farmer. Man nennt ihn auch den Kuhflüsterer. Ich bin zu Gast bei Joa Berge. Vielen Dank für die Einladung, lieber Joa.
Ja, vielen Dank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Joa, ich habe bei der Recherche festgestellt, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
Okay, bin gespannt.
Es eint uns die Liebe zu Frankreich. Elisabeth war, bevor wir den Lebenshof gehabt haben, sehr, sehr oft in Frankreich unterwegs, in unterschiedlichsten Regionen. Du warst früher Voll-Businessman, ich war Businessman, Elisabeth Businesswoman, heute Lebenshofbauer oder Lebenshofbetreiber. Wir finden die Jane Goodall sehr toll. Auch das haben wir gemeinsam. Und das Motto inspirieren statt missionieren, diesen positiven Ansatz, den leben wir bei unserem Hof auch sehr stark. Und auch wir hatten einen Hahn namens Henry. Das kann kein Zufall sein.
Das ist wirklich eine ganze Menge.
Bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Lieber Joa, man kennt dich als Mustache-Farmer, den Kuhflüsterer. Magst du dir mal vorstellen, was machst du jetzt? Was macht ein Mustache-Farmer? Was macht ein Kuhflüsterer in ein paar Worten?
Ja, der Kuhflüsterer sagt ja schon ein bisschen was. Also ich glaube, ich bin schon immer Team Kühe. Das hat sehr, sehr früh angefangen, eigentlich solange ich denken kann. Ich weiß tatsächlich nicht, wann es angefangen hat, weil solange ich ein Bewusstsein habe, sozusagen, sind Kühe da, auf der Weide, unter Kühen, auf den Kühen, bei den Kühen. Und da habe ich eine sehr glückliche Kindheit in Erinnerung und da waren Kühe sozusagen mein Ein und Alles und hatte damals auch eine Pflegekuh, mit der ich wie andere mit Hund und Katze meine Ausflüge gemacht habe und das war meine beste Freundin.
Die Rexi, zu der kommen wir gleich.
Genau. Und das, ich glaube, all das war einfach eine sehr, sehr prägende Zeit für mich. Und ich glaube, ich hatte schon immer eine besondere Beziehung zu Tieren im Allgemeinen, aber ganz speziell natürlich Kühe als Kind. Und dann kam eine ganz lange urbane Pause sozusagen, wo all das erstmal in den Hintergrund geraten ist. Aber es war immer da, also diese Verbindung zu Kühen. Und ich wusste immer, irgendwann eines Tages werde ich wieder Kühe in meinem Leben haben. Und dann kam irgendwann im doch sehr erwachsenen Alter der Wendepunkt, wo ich entschieden habe, jetzt ist es soweit und jetzt brauche ich Kühe in meinem Leben. Und habe das umgesetzt und es fing mit 2 Kühen an, ganz privat erstmal. Und damit hat sich mein Leben aber um 180 Grad gewendet. Ich sage mal eigentlich zurück in die Kindheit sozusagen. Da war der kleine Joa wieder ganz präsent mit all dem, mit all der Erfüllung und all dem, was ich damals empfunden habe, was ich dann wieder erfahren habe. Und aber nicht nur das Leben im Außen hat sich natürlich sehr geändert, vom Business sozusagen raus in die Natur oder von der Großstadt, von Party, Urlaub und was alles dazu gehört, eben in den Kuhstall. Und aber auch meine Werte und all das als Erwachsener sozusagen, das zu erleben, diese wirklich tiefe Freundschaft, die sich da entwickeln kann, die ich als Kind als ganz natürlich intuitiv sozusagen gelebt habe und als Erwachsener doch sehr erstaunt war einfach auch selbst, ne, wie tief das gehen kann. Und das hat so viel verändert und dann kam eins zum anderen und irgendwann.
Schau. Lass mich da mal reingrätschen. Ja. Das war jetzt auf businessmäßig gesagt die Executive Summary, also die Kurzzusammenfassung. Du bist nicht das A-Team, sondern das Q-Team. Ja. Aber lass mich mit dem Kontrastprogramm starten. Du hast es ja selber gesagt, ne? Du warst eher so Party, urban, Großstadt. Wenn du jetzt zurückblickst vom jetzigen Joa, eigentlich vom Mustache-Farmer, wie hat der Joa gelebt, der von der jetzigen Person emotional, mental, businessmäßig am weitesten entfernt war? Wo warst du da? Was hast du da gemacht? Wie hast du gelebt? War das Frankreich? War das Deutschland? Was ist am weitesten entfernt für dich?
Also am weitesten entfernt war sicherlich die Côte d'Azur sozusagen. Yeah. Da war ich ein Jahr nur oder ein knappes Jahr. Und das war wirklich am weitesten weg vom Ursprung in jeglicher Hinsicht. Ne? Und in allen Belangen sozusagen. Also nicht nur von der Distanz, sondern von meinem ganzen Lebenswandel. Und und da kam es dann zum Wendepunkt tatsächlich.
Naja, vor allem, du hast ja den großen Vorteil, ich beneide jeden ITler darum, ihr könnt ja arbeiten von wo ihr wollt, ne? Ja. In Wirklichkeit.
Ja, und das habe ich voll ausgenutzt. Also lang bevor das sozusagen üblich war, dass eigentlich viele Menschen ins Homeoffice gegangen sind. Also ich habe, glaube ich, seit 2012 bin ich schon komplett ins Homeoffice gewechselt damals.
Okay.
Ja. Damals waren es tatsächlich wenige, die das gemacht haben.
Gab es da schon Internet?
Knapp, ja. Und das hat mir natürlich eine große Flexibilität beschert und deshalb war ich quasi völlig unabhängig, wo ich wohne und habe das auch damals sehr genutzt. Also ich habe in vielen deutschen Städten gewohnt, wie erst Mannheim, das ist jetzt noch relativ nah an meinem Geburtsort. Dann war ich in Freiburg, in Köln, in Berlin.
Wow.
Und dann ging es weiter in das große Auswandern sozusagen nach Frankreich und dann ging es zurück.
Wo genau an der Côte d'Azur warst du da?
In Antibes, das ist in der Nähe von Nizza.
Oh. Kommt man da überhaupt zum Arbeiten sogar mal?
Also ich muss sagen, man hat da sehr, sehr, sehr viel Zeit und das war auch mit ein Ernüchterungspunkt sozusagen für mich, weil natürlich hat man eine Vorstellung, Sonne, Strand und Meer, Homeoffice unter Palmen, das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, sehr erstrebenswert für viele und war es für mich auch. Es war natürlich ein Traum, den ich mir da ermöglicht habe, aber ich muss sagen, dass ich da relativ schnell festgestellt habe, dass das nicht die Erfüllung sein wird für meinen Rest des Lebens. Das ist für einen Urlaub schön, für 2-3 Wochen mal, aber immer da zu sitzen, das war jetzt für mich ganz persönlich, wusste ich, okay, das war es nicht. Ne? Also das ist
Was hat dir da gefehlt?
Naja, irgendwann wird das langweilig, ne? Also die an den Strand zu gehen jeden Tag, wenn man es immer machen kann und so weiter, ne? Und ich hatte dort natürlich, ich habe dann null angefangen, das heißt, ich hatte dort kein soziales Umfeld.
Ja, genau.
Und das ist ja erstmal alles weggefallen und man musste von neuem anfangen, die Sprache und all das. Und dann sind wir ganz, ganz viele Dinge aufgefallen, die mir vorher gar nicht bewusst waren, wie zum Beispiel die Natur. Ne? Mhm. Also, dass es dort gar keine saftigen Wiesen und Laubbäume gibt und Kühe. Ne? Also das ist mir dann irgendwann auch bewusst aufgefallen, da sind ja gar keine Kühe auf der Weide.
Wo sind die Kühe?
Genau. Und das war, glaube ich, sowieso ein Punkt, wo es bei mir wieder ruhiger wurde, nach sehr exzessiven Jahren, sage ich mal. Und auch so ein bisschen Sinnsuche vielleicht, ne? Wo geht's jetzt hin? Fange ich jetzt an, mich wieder ins Partyleben von Nizza reinzustürzen? Oder wo will ich eigentlich hin? Ne? Und diese Ruhe oder diesen Reset und diese Pause, die haben, glaube ich, die Kühe genutzt, um sich dann wieder in den Vordergrund zu drücken. Und als ich dann dort angefangen habe, mir das wirklich so vorzustellen und auszumalen, im wahrsten Sinne des Wortes damals auch, dann war klar, dass ich das jetzt machen muss.
Das heißt, das war jetzt kein Big Bang-Moment, wo du in der Früh aufgewacht bist und gesagt hast, so Schluss damit, sondern es war so ein schleichender Prozess.
Der war schleichend, ja, aber doch sehr schnell. Mhm. Ne? Also als ich kann mich gut daran erinnern, dass ich so das erste Mal irgendwie überlegt habe, könnte ich doch irgendwas mit Kühen machen oder irgendwie doch aufs Land und so weiter. Und als ich diesen Gedanken zugelassen habe, dann ging's schnell, ja. Und dann habe ich mich eigentlich mit nichts anderem mehr beschäftigt und saß da am Strand mit dem Laptop und habe mir ausgemalt, wie es sein könnte, mit vielen Tieren zusammenzuleben, yeah, und all das. Und dann ging's tatsächlich, also wirklich nur noch Wochen, dann habe ich meine Sachen wieder gepackt und bin zurück und habe von dort aus schon die Kühe gekauft.
Das war die Dagi und die Emma, gell? Genau. Gut, aber lass uns nochmal auch zurückgehen zum Grundstein deiner Liebe zu Kühen. Mhm. Das war ja die Rexi. Mhm. ich hab darüber gelesen, du hast da sehr tiefe Beziehung zu der Kuh gehabt.
Ja.
Du bist ja sogar auf ihr geritten, wenn ich das gesehen habe, richtig, auf Fotos.
Ja.
Wie hat sie das damals angefühlt? Ich meine, man sieht da so andere Kinder rumstehen. War das irgendwie cool oder war es dann eher so, was macht denn der Typ da? Wie war das damals?
Ja, ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen, Eigenbrötler ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil ich war schon immer auch sozial kompatibel, aber ich war immer gerne alleine bei den Tieren.
Das war, eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, absolut, genau. Mhm. Und ich war immer als Kind immer auf den Bauernhöfen und solange Tiere da waren oder der Bauer zum Beispiel, mit dem ich mich, an den ich mich anschließen konnte oder so, dann war ich zufrieden. Und andere Kinder konnten da oft gar nicht so viel mit anfangen. Und deshalb waren das tatsächlich eher so, dass ich das gar nicht so forciert habe, dass andere Kinder da mitkommen, weil das war völlig ausreichend für mich, die Zeit einfach mit den Tieren zu verbringen. Mhm. Und das, glaube ich, war eine sehr, einfach ohne, dass man so drüber nachgedacht hast. Ne? Also man verkopft ja alles als Erwachsener, ja, genau. Irgendwie denkt man da irgendwie viel drüber nach, was da eigentlich gerade passiert. Oder als Kind war das für mich ganz natürlich, einfach die Zeit mit den Tieren zu verbringen und auch zu kommunizieren und so weiter, ohne darüber nachzudenken, dass wir ja eigentlich gar nicht die gleiche Sprache sprechen. Mhm. Aber trotzdem hat es funktioniert. Und das war eine sehr, also gerade Rexi war eine sehr, sehr intensive Zeit. Mhm. Wir hatten knapp 4 Jahre zusammen. Und das war meine beste Freundin. Jeder kannte die und ich bin durchs Dorf gelaufen und dann später geritten. Also ich bin, geritten heißt, ich saß drauf.
Ja, ne?
Also ich hatte kein professionelles Halfter und gar keinen Sattel oder so, sondern ich bin halt einfach oben drauf geklettert und die war eher so vom ruhigen Gemüt und ist dann halt einfach durch die Gegend gelaufen und ich saß da oben drauf.
Naja, vor allem für alle, die sie jetzt fürchten, um Gottes Willen, wie kann man von der Kuh reiten? Also wenn eine Kuh nicht möchte, dass man auf ihr sitzt, dann zeigt sie das sehr schnell. Und sehr deutlich.
Genau. Ja, genau. Und das war einfach eine sehr, sehr intensive Zeit, die mich bis heute prägt.
Das glaube ich. Ja, die hat den Grundstein für die Dagi und die Emma gelegt.
Ja, für alle eigentlich. Ne,
die jetzt, ja, alles, was noch kommen sollte.
Ja, genau. Ja.
Dann schauen wir zu den beiden. Ich meine, das klingt jetzt so simpel. Ne? Man sitzt an der Côte d'Azur, an Tip und überlegt sich, ich kaufe mir jetzt 2 Kühe. Aber man kauft ja nicht einfach 2 Kühe und stellt sie ins Wohnzimmer. Wie bist du das angegangen logistisch?
Ja, ich hatte ja tatsächlich gar nichts. Ich hatte keine Kontakte mehr in die Landwirtschaft. Ich hatte keinen Hof von den Eltern, kein Land, gar nichts. Ich hatte nur den Traum, dass ich gerne Kühe haben wollte in meinem Leben. Und deshalb musste ich natürlich nach Alternativen gucken. Und habe dann ganz viele Höfe und so weiter angeschrieben und angerufen und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, 2 Kühe aufzunehmen, quasi in Pension. Und bei den, ich sag mal, klassischen Bauern war das eher befremdlich oder komisch oder ungewohnt, sage ich mal, dieses Konzept. Aber man kennt es ja aus der Pferdehaltung. Und dort bin ich dann tatsächlich erstmal gelandet, also auf einem Pferdehof, die mir dann eine Box zur Verfügung gestellt haben, als Miete sozusagen, als Einsteller. Und sobald ich den hatte, dann kamen auch Emma und Dagi und dann ging es los.
Sehr, sehr cool. Ich glaube, wir können festhalten, gerade als Lebenshofbetreiber ist eine Fähigkeit ganz wichtig, nämlich Organisationstalent. Man muss sie zu helfen wissen. Lösungsorientierung ist jeden Tag angesagt.
Ja gut, das bringe ich ja von Berufswegen auch schon mit.
Werbung.
Rapunzel, sag, bist du denn schon munter? Komm und lass dein Haar herunter.
Mein Prinz, ich warte schon seit vielen Wochen. Warum kommst du denn jetzt erst angekrochen?
Oh, Prinzessin, ich sag gesund umwunden, ich hab die Adresse nicht gefunden. Ziellos bin ich herumgeirrt, vor lauter Wald war ich verwirrt.
Das gibt es doch nicht, Sapperlot, ich glaub, er ist ein Idiot.
Holde Maid, wie schaut's jetzt aus? Wirfst du dein Zöpfchen mir heraus?
Ehe ich mich dafür erwärme, gib er dem Podcast mal 5 Sterne.
Oh, sehr gern, lass schnell mich klicken. Kann ich jetzt dein Haar erblicken?
Gleich sieht der Prinz die blonden Löckchen, drückt er zuvor das kleine Glöckchen. Und will er das nicht gleich kapieren, er soll den Podcast abonnieren.
Ich mache alles, aber klar, jetzt wirf mir zu dein volles Haar.
Gleich bist du im Turn bei mir, doch erst such dir ein Patentier. Auf www.hof-sonnenweide.at. Das hast du doch noch im Budget.
Hurra, ne Patenschaft, das ist nicht schwer. Ups, jetzt ist mein Akku leer.
Der Prinz ist nicht nur ein Chaot, ich glaub, er ist auch dumm wie Brot. Ohne Patenschaft will ich von dir nichts wissen. Er kann sich jetzt gepflegt verpissen.
Und die Moral von der Geschichte? Willst zu Rapunzel du hinauf, lade erst dein Handy auf. Werbung Ende. Wie schaut denn das jetzt aus? Wir sind hier jetzt am Lebenshof Odenwald. Es ist wirklich wunderschön, muss ich dazu sagen. Wir sitzen da in so einem kleinen Hütchen, schauen raus. Ihr hört in dem Hintergrund die Vögel zwitschern, aber die Vögel sieht man gar nicht. Dafür gibt es jede Menge andere Tiere. Eine Pute zum Beispiel, wie gesehen beim Reinkommen. Sag mal, was lebt denn hier so alles?
Ja, das sind also eigentlich fast ausschließlich sogenannte Nutztiere, ja. Die ansonsten ja einfach aufgrund ihrer Art nicht so viel Glück haben und deshalb hier ein Zuhause gefunden haben. Und das sind Rinder, das sind Schweine, also Minischweine, das sind Ziegen, Puten, Hühner, Kaninchen, Enten, ein Hund und ein Pony.
Eine sehr bunte Familie. Wie klappt das mit dem Zusammenleben? Wie verstehen Sie die untereinander?
Klappt sehr gut. Also angefangen haben wir tatsächlich mit einer sehr bunten Familie auch quasi im Zusammenleben. Also da waren wirklich Bereiche, wo quasi alle Tiere zusammen waren. Das hat sich so über die Jahre ein bisschen anders entwickelt, einfach aufgrund von verschiedenen Faktoren, aufgrund der Menge der Tiere, aufgrund der Möglichkeiten, die wir auch hier haben, einfach platztechnisch und natürlich passen nicht alle Tiere wirklich am Ende zusammen aus, ich sag mal, hygienischen Gründen oder aus Fütterungsgründen, Krankheiten, was auch immer. Also es hat sich eher so ein bisschen auseinandergelebt, sag ich mal, dass die Tiere, weil die einfach individuelle Bedürfnisse haben oder aufgrund ihrer Art. Also deshalb, aber es gibt natürlich jetzt die Puten mit den Hühnern zusammen oder oben haben wir nochmal Puten mit Kaninchen und so weiter. Also das gibt's schon und das klappt schon ganz gut.
Wie schaut denn so ein typischer Tagesablauf für dich aus, Joa? Wie stellt sich der dar? Du sitzt ja nicht den ganzen Tag, man glaubt das, wenn man Insta anschaut, du sitzt ja nicht den ganzen Tag auf der Weide und streichelst und kuschelst mit Kühen. Was tust du so den ganzen Tag?
Also wenn das so ist, dann ist das ein extrem guter Tag, dass ich den ganzen Tag bei den Kühen sitzen darf. Nein, es gehört natürlich vieles dazu. Also wir haben hier 56 Tiere. Viele Menschen, die hier mitwirken für den täglichen Ablauf hier. Das fängt mit dem Frühdienst an, dann haben wir einen Tagesdienst oder Dinge, die über Tag gemacht werden und dann einen Spätdienst und so weiter. Aber das sind eben viele Menschen auch, die mich da unterstützen. Also wirklich eine große Lebenshoffamilie, was sehr, sehr schön ist.
Ja.
Und ich bin immer irgendwo dazwischen, sage ich mal. Gibt es natürlich immer was abzustimmen oder
du bist das Herz hier, das Hof.
Ich glaube, das sind so viele, zusammen sind wir das Herz, ne? Also die Tiere und die Menschen. Das geht ja nicht ohne. Von dem her, ein typischer Tagesablauf gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Viel Tiere natürlich im besten Fall. Sage ich mal, der größte Teil des Tages im Zusammenhang mit den Tieren. Aber es gibt natürlich auch viel Organisatorisches oder auch Administratives.
Es ist interessant, weil wir tun uns einmal ein bisschen schwer, wenn uns jemand fragt, was ist so der typische Tagesablauf? Immer, es gibt Grundkonstanten, abmisten, ausmisten, füttern. Das ist ja ganz klar, das ist der Grundtagesablauf. Aber ansonsten verläuft wirklich kein Tag wie der andere.
Es ja, sind alles immer individuelle anders. Menschen und Tiere. Das heißt, das ist ja auch das Schöne, dass es eben nicht jeden Tag gleich ist.
Ist die große Herausforderung. Ich habe mit einer Komplexitätsforscherin geplaudert und die hat zu mir gesagt, sie bewundert das total. Das Thema Landwirtschaft generell, da ist es gar nicht um Lebenshof speziell gegangen, sondern Thema Landwirtschaft generell, weil es extrem hohe Komplexität hat, weil sehr viel zu bedenken ist und sehr viele unbestimmte Variablen drinnen sind, die du einfach nicht beeinflussen kannst und einfach darauf reagieren musst.
Absolut, ja. Das Wetter, das Wohlbefinden der Tiere und der Streitigkeiten und was auch immer. Ja.
Du, wir nennen unseren Lebenshof ja ganz bewusst Lebenshof und nicht Gnadenhof, weil wir nicht vermitteln wollen, dass wir den Tieren die Gnade geben, bei unserem Hof zu sein. Wir wollen die Tiere nicht als Opfer darstellen, das sind sie nämlich nicht. Ja. Die hatten vielleicht mal eine Geschichte, aber sobald sie bei uns sind, ist die vergessen. Das ist ja das Schöne, was man von Tieren lernen kann, dass die im Hier und Jetzt sind und nicht drüber nachdenken, was irgendwie in der Vergangenheit nicht so fein war. Und darum sind wir der Meinung, es ist ein Lebenshof. Wir wollen das Leben feiern bei unserem Hof sozusagen. Ja, ja. Das ist unser Motto, beziehungsweise diesen Respekt und die Wertschätzung vermitteln. Du nennst deinen Hof ja auch Lebenshof. Ja. Was bedeutet es für dich? Was steckt da für dich für eine Philosophie dahinter?
Ja, wahrscheinlich sehr ähnlich. Ne? Ja. Also wie der Name schon sagt, ne? Lebenshof. Ne? Also die Tiere sind hier auf Lebenszeit, so wie wir ja auch. Ja. Ne? Und das ist genau das, was sie verdient haben. Und wir wollen hier einfach ein Leben vorleben, wie ich mir das für alle Tiere wünschen würde. Ne? Also das ist ein ganz großes Bestreben, dass es den Tieren hier wirklich so gut geht, dass die Bedürfnisse so gesehen und umgesetzt werden nach unseren Möglichkeiten und das nach außen getragen wird natürlich, dass ganz viele Menschen das sehen als Blaupause sozusagen für im besten Fall alle Tiere. Ja. Und ich sehe das genauso. Das ist natürlich keine Gnade sozusagen, weil wir so nett sind und dass wir quasi nach dem Ausgedientsein sozusagen noch ein Gnadenbrot geben, sondern nein, das ist eigentlich, also sollte es sein. Ja. Und wir haben im letzten Sommer gab es hier die erste und einzige Geburt auf dem Lebenshof, da ist ein Kalb geboren worden. Ja. Der kennt's nicht anders. Ne? Der wurde quasi auf einem Lebenshof geboren, in seinen Lebensplatz herein, ohne dass es da jemals auch nur ansatzweise eine andere Idee für ihn gab. Und das ist natürlich ein absolut wünschenswertes Ankommen auf dieser Welt.
Sozusagen. Ja, voll.
Und so sollte es sein.
Und es ist halt auch eine schöne Leuchtturmwirkung, weil man gerade jetzt, du hast selber gesagt, Nutztiere unter Anführungszeichen, man sieht ja in den wenigsten Fällen noch, also Schweine schon mal sowieso nicht, weil die sind eigentlich alle in Ställen. Mhm. Rinder ja manchmal, na, wenn man so durch Bayern fährt oder so, oder Österreich, dass die auf der Alm stehen, da sieht man sie noch. Ja. Aber so Nutztiere in dem Sinn, die sind ja aus unserer Wahrnehmung verschwunden. Puten, ganz arg, wichtiges Beispiel. Es gibt unglaublich viele Leute, die zu unserem Hof kommen und nicht wissen, wie eine Pute ausschaut.
Ja, das erleben wir hier auch
gar nicht. Die sind völlig erstaunt. Also die sind ja sehr neugierig, das wirst du bestätigen können, sind immer dabei, plaudern auch immer mit. Ja. Und dann stehen die Leute auf der Koppel und beobachten die Pferde und daneben steht die Pute und plaudert so mit. Und dann sagen die irgendwann, was ist denn das da unten eigentlich für ein Tier? Also eine Pute. Ja. Mhm. Um Gottes Willen. Das ist immer ein schöner Aha-Effekt, wenn die Leute diese Tiere mehr erleben und nicht nur von der Packung.
Ja, gerade bei Puten, das erlebe ich hier auch. Also bei Türen, dass Kühe kuscheln können, weil da sind die Leute schon überrascht oft, weil sie das nicht erwartet haben oder weil sie darüber nie nachgedacht haben, wirklich eher. Aber bei Puten, genau, also wirklich viele Leute sind überrascht, wie sehen die denn eigentlich aus und haben dann erstmal Angst, weil sie irgendwie verbinden sie auch keine guten Verhaltensweisen sozusagen mit den Puten.
Ja, sie schauen ja ein bisschen außerirdisch aus, ne? Wenn man sie aus der Nähe betrachtet dann.
Ja, und ich glaube, viele haben auch, wenn sie dann mal Puten irgendwie als Kind oder so auf dem Bauernhof gesehen haben, auch immer war das eher beängstigend. Aber wenn dann die Pute auf den Schoß steigt und auf dem Schoß einschläft und die Augen zumacht und sich an den Körper drückt und so weiter, dann sind die Leute völlig gerührt und baff auch, ja.
Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, eine ganz wichtige Botschaft, die wir so als Lebenshof mitgeben können. Nicht nur, dass wir Tiere aufnehmen, die irgendwo anders keinen Platz mehr haben und jetzt bei uns ein schönes Leben haben, sondern eben genau dieser Leuchtturm zu sein, sozusagen, den Leuten zu zeigen, was was Tiere eigentlich bedeuten können, welchen Respekt sie in Wirklichkeit verdienen. Absolut. Von uns, wenn man die beachtet.
Ja, und auch, weil sie also erstmal die Stimme geben sozusagen für die Tiere selbst, dass das tatsächlich individuelle Persönlichkeiten sind mit ganz eigenen Persönlichkeiten, Eigenschaften, was auch immer, Gefühlen, Emotionen, aber auch die Tier-Mensch-Beziehung, die wir mit diesen Tieren entwickeln können, ne? Wie nah die uns kommen können. Man kennt das von Hund und Katze natürlich. Aber das ist nichts anderes mit den meisten anderen Tieren, ne? Und ich glaube, das ist nochmal, was viele Menschen sehr berührt, wenn sie sehen, welche tiefe Bindungen, einfach welche Freundschaften da entstehen können, ne? Und wie wirklich diese Zuneigung gesucht wird von diesen Tieren. Also ich würde sagen, das sind ja alles domestizierte Tiere. Und die sind dem Menschen per se gut, also sind dem Menschen
wohlgesonnen.
Ja, wohlgesonnen, zugewandt. Genau. Ne? Mhm. Und wenn sie die Chance haben sozusagen und das Vertrauen entwickeln können, dann passieren ganz wunderbare Dinge, die man eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte.
Ja. Das macht jetzt Lust darauf, einen Lebenshof zu gründen. Und wir hören das oft auch, dass Leute zu uns kommen und sagen, boah, ich möchte sowas auch machen. Ich sage dann immer ein bisschen, hüte dich vor deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung gehen. Ja. Und es ist ja eigentlich auch passiert. Wir haben in dem Fall nie geplant, einen Lebenshof zu gründen, sondern das ist passiert. Es sind einfach immer mehr Tiere dazugekommen, weil wir den Platz hatten. Aber was kannst du mitgeben, ohne jetzt den Anspruch zu haben, zu wissen, wie es geht? Das ist ganz wichtig. Ich behaupte, es gibt keinen Lebenshof, der so ist wie ein anderer.
Ja.
Also es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze, auch unterschiedliche Konzepte und Modelle. Aus deiner eigenen Erfahrung, was würdest du den Leuten mitgeben? Was sind so die wichtigsten Do's und Don'ts?
Ja, es ist tatsächlich schwierig, ne? So eine Checkliste sozusagen abzugeben. Aber ich sage immer, fang klein an, weil viele Fragen immer sagen, ich würde gerne das Gleiche machen wie du. Und stellen sich natürlich den großen Hof vor mit vielen Tieren und so weiter und der Öffentlichkeit. Aber damit habe ich ja nicht angefangen. Hätte ich mir vorher das alles vorgestellt, dass ich da hin möchte, mit so vielen Tieren, mit so vielen Menschen und all das, dann wäre das ja ein Ziel gewesen für mich, was, glaube ich, unerreichbar gewesen wäre vom Gefühl. Ja. Und ich hätte wahrscheinlich da schon quasi die Flinte ins Korn geworfen. Aber fang klein an, wenn du die Möglichkeit hast, eine Katze aus dem Tierheim zu übernehmen oder einen Hund oder im Garten drei Hühner.
Yeah.
Also ich habe sehr gute Freunde, die haben jetzt gerade einen kleinen Lebenshof gegründet ich glaube, vier Hühnern und zwei Enten.
Yeah.
Das ist der Start und es ist so schön, das zu sehen, was die da schaffen und was da passiert. Und dann lernt man ja automatisch Menschen kennen, die quasi das gleiche fühlen. Man lernt Tiere kennen und alles und lernt sich selbst kennen, natürlich die Werte und all das. Und dann entwickelt sich schon genau das, was es eben werden soll am Ende, ne? Auch wenn es vielleicht nicht genau das ist, was man sich vorher vorgestellt hat. Oder,
es kommt immer anders, als man es plant.
Absolut, ja. Und ich kann nur sagen, also wenn man sich mit diesen Themen umgibt und eben Tiere rettet, dann rettet man ja quasi die ganze Welt für dieses Tier, ne? Und verändert das und das macht was mit einem selbst. Ja. Ne? Und das gibt einem was und die eigene Welt verändert sich dadurch. Und ich glaube, dann geht es seinen Weg.
Aber das ist eine schöne Botschaft, weil ich hätte jetzt so gesagt, mein Tipp ist immer, arbeitet einmal womit und lernt einmal das Leben auf dem Lebenshof kennen. Vielleicht gefällt es euch ja gar nicht, vielleicht ist es euch zu viel, zu anstrengend, zu emotional belastend, whatever. Aber das ist ein sehr schönes Bild, das du zeichnest, dass du sagst, hier, du musst ja keinen Lebenshof gründen, gründe eine Lebenswohnung und lade eine Katze zu dir ein, die eine Streunerkatze ist und einen Unterschlupf braucht. Und tu diesem einen Tier was Gutes, weil du musst ja nicht die ganze Welt verändern. Es reicht, so wie du sagst, wenn du die Welt für dieses eine Tier veränderst, dann hast du schon viel getan.
Ja.
Schön.
Ja, ich habe auch mit zwei Kühen angefangen, auch wenn ich mir meine Zukunft mit ganz vielen Tieren vorgestellt habe. Yeah. Das war nicht die Idee quasi. Also der Lebenshof kam ja später, ne?
Yeah.
Und die Welt hat sich für die Kühe verändert, aber auch meine Welt hat sich verändert. Also wir haben quasi gemeinsam einen Weg gestartet sozusagen und sind heute hier noch zusammen mit ganz vielen anderen tollen Menschen und Tieren.
Also auch das haben wir gemeinsam, weil wir kamen, für die es noch nicht gehört haben in unserem Podcast, wir kamen als Fleischesser zu unserem Hof, in dem Fall, ganz normal, morgens, mittags, abends und dazwischen noch fünfmal, so richtig. Ja. Erst der Hof hat uns dann sehen lassen, was für Geschöpfe das sind und uns belehrt, das wollen wir nicht mehr essen, das geht einfach nicht, das kriegen wir nicht übers Herz, genau. Also es ändert einen, das Leben ändert dich.
Ja, ja. Ja.
Was du, finde ich, sehr, sehr schön machst, auf deinem Insta-Account speziell, dass du mit Bildern arbeitest und nie so, du sagst es ja eh mit dem Motto, statt missionieren, inspirieren, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich glaube schon auch, dass das auch wichtig ist, auf der anderen Seite auch zu zeigen, die Bilder, was passiert in der Massentierhaltung. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch ein Weg, den wir ganz bewusst nicht gehen. Auf den Zug setzen wir uns nicht drauf. Ich denke, da gibt's genug, die das tun. Aber da möchte ich nicht mehr desselben bieten, sondern das, was wir auch tun, ist, wir lassen die schönen Bilder sprechen und wir möchten die Menschen dadurch, einerseits durch die Besuche am Hof, wo sie es live erleben können, aber immer durch die Bilder, die wir über Facebook und Insta und Co. transportieren, möchten wir für die Tiere begeistern. Das machst du großartig. Also Hut ab in dem Fall. Das ist wirklich berührend, die Videos und die Bilder, die du da zeigst. Inwieweit hast du immer das ich glaube, 1 Million Follower, kann es sein?
Nein, noch nicht ganz.
Na, hallo. Okay, das sind irgendwie 999.000. Also, sagen wir sehr, sehr viele. Wie weit hast du persönliches Geschichten gehört, gelesen von Followern von dir, deren Leben du geändert hast durch die Bilder? Was ist dir da präsent?
Ja, also das Feedback ist unbeschreiblich berührend, muss ich sagen. Ne? Also was da passiert ist einfach so schön, weil dieser positive Raum, der da entstanden ist, das ist ja total ansteckend. Ja? Das heißt, die Menschen, die sich dort bewegen und aufhalten, die nehmen was Positives mit und geben aber auch was Positives zurück. Ja. Und das ist einfach das Feedback da ist einfach geprägt von Dankbarkeit, was ja schon einfach eine sehr positive Energie ist einfach, ja, für die Arbeit, für das, was wir tun, für die Tiere. Und es kommt relativ oft das Feedback zum Beispiel, dass Menschen aufgrund der Videos vegetarisch oder vegan geworden sind oder so. Und das ist natürlich super, super schön einfach. Ne? Dann merkt man einfach, dass man mit dem, was man tut, tatsächlich einen Unterschied macht. Ja? Und ich möchte noch mal kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast, dass ich die Bilder sprechen lasse. Und das ist, das mache ich ganz bewusst. Also klar, ich spreche jetzt heute im Podcast, aber ansonsten spreche ich ja so gut wie gar nicht in den Videos. Und ich glaube, das ist, das, was die Tiere zu sagen haben am Ende, die können das viel besser ausdrücken auf ihre Art durch ihr Verhalten und durch ihre Präsenz, wie ich das jemals ausdrücken könnte. Und wenn ich rede, dann ist ja auch immer eigene Meinung dabei und so weiter. Und genau das möchte ich eigentlich nicht nach außen tragen, meine persönliche Meinung zu Dingen, sondern ich möchte einfach dieses Leben zeigen, das wir führen gemeinsam. Und wir verbringen eben viel Zeit zum Beispiel auf der Kuhweide und am Kuscheln oder mit den Tieren und so weiter. Und das versuche ich eben möglichst viel einzufangen und wirklich eins zu eins nach außen zu tragen, weil ich mir genau das für viele Menschen und Tiere wünschen würde. Also ich denke ganz oft, wenn jeder quasi das erleben dürfte, was ich erlebe, das wäre total schön. Also das wäre, ich könnte wirklich mein Leben sozusagen oder was ich erlebe, gern mit allen Menschen teilen und da wäre die Welt eine andere. Also einfach, weil das sehr, sehr, sehr positiv und sehr schön ist, was ich erlebe. Natürlich gibt es hier auch traurige Dinge natürlich natürlich passiert rundherum natürlich auch viel Leid und so weiter. Aber wir konzentrieren uns einfach auf das, was wir beeinflussen können und das ist vor allem das Leben der Tiere, die wir hier haben, das Zusammenleben mit diesen Tieren als Blaupause sozusagen, als Beispiel. Und das ist wirklich sehr schön, was da zurückkommt von den Menschen.
Vor allem, ich finde es schön, dass es nicht nur auch, sondern vielleicht gerade deswegen gut als Botschaft funktioniert, weil wir nicht explizit das Wissen ansprechen und über Argumente diskutieren, warum jetzt doch Fleisch essen und warum nicht und das ist ja gesund oder ungesund oder wie immer, sondern sehr viel über dieses intuitive, implizite Wissen einer Kuh, so wie du es gerade beschrieben hast, schau einer Kuh in die Augen und dann braucht man keine Worte mehr, dass da ein lebendiges Wesen ist mit Emotionen, mit Gefühlen, mit Ängsten und nicht nur gefühlt, sondern wissenschaftlich erwiesen, so ganz nebenbei. Und das ist ein Weg, der ganz andere Sinne dann in dem Fall anspricht. Und wir sagen auch oft, wir würden uns wünschen, dass Menschen ein Leben führen können, wie wir, in der Früh bei der Tür rauszugehen und einmal die Frieda aufzuwecken, die vor unserer Tür liegt und uns friedlich und freundlich angrunzt. Ja. Das ist ein traumhaftes Leben. Einerseits, auf der anderen Seite, viele
können und vielleicht wollen das auch gar nicht, im städtischen, urbanen Raum. Aber, und deswegen finde ich es wichtig, sowas wie dich in dem Fall, oder wir transportieren sie auf Facebook und Insta, die kriegen das halt dann von uns gezeigt auch und dürfen da mitleben. Halt das, was sie wollen, soweit sie gehen wollen. Und leben halt ansonsten ihr eigenes Leben, da wo sie gerade sind. Ja, und ich finde das einfach ganz einen wichtigen Beitrag, ja, der da passiert.
Ja, und es zeigt ja einfach auch, dass die Menschen offen dafür sind. Ja. Also die sind einfach zugänglich dafür. Ne? Ja. Und die sehen sozusagen, was da passiert und die nehmen das wahr. Und das ist einfach so schön, ne? dass man einfach merkt, okay, es kommt an bei den Menschen und es zeigt ja einfach, dass sie das auch gut finden, ne? was da passiert und dass das eigentlich was ist, was sie sich für die Tiere wünschen auch. Ne?
Ja, voll. Naja, jetzt haben wir es eh gerade angesprochen. Mir liegt es auf der Zunge. Du hast einmal beschrieben einen Gänsehautmoment mit der Dagi, die, glaube ich, ihre Kollegin, ihre Freundin für einige Stunden oder vielleicht so einen Tag vermisst hat. Mhm. Beschreib das einmal ganz kurz. Ich probiere das gar nicht zu beschreiben, weil das ist so ein besonderes Erlebnis.
Ja, darüber habe ich schon sehr lange nicht mehr gesprochen. Interessant, dass du jetzt diesen Moment gerade ansprichst, weil das schon sehr, sehr lange her ist und ich tatsächlich da lange nicht mehr drüber nachgedacht habe oder drüber gesprochen habe. Aber das war tatsächlich ein sehr emotionaler Moment für mich. Das war sehr in den Anfängen und da hatten wir einen Pressetermin für ein Shooting und das war am Hof und einfach aus organisatorischen Gründen hieß es, wir können zwei Kühe sozusagen, wäre toll, wenn wir die dabei hätten bei dem Dreh. Und ich hatte eben die Herde auf der Weide und dann habe ich mich für Dagi und für eine andere Kuh entschieden. Mir war schon da nicht ganz wohl bei der Sache, aber das war, also heute würde ich das anders machen, ja, mit Sicherheit. Und damals quasi hat man sich dann Anforderungen des Presseteams entschieden. Und dann habe ich Dagi geholt von der Weide und bin mit ihr nach Hause gelaufen oder mit dem Mogli noch, mit dem Ochsen noch dabei. Und da habe ich schon gemerkt, das ist nicht gut, was ich hier tue gerade. Ne? Also sie wollte zurück, sie war verzweifelt. Emma, ihre beste Freundin, quasi hat gemut, ist auf der Weide hoch und runter gelaufen und wir sind trotzdem weitergelaufen, ja, und haben trotzdem unser Ding durchgezogen sozusagen für diesen Pressetermin. Und dann sind wir im Stall angekommen und dann stand sie da und hat in die Richtung geguckt, wo wir herkamen sozusagen. Mhm. Und die war damals die Herdenchefin und die ist wirklich eine sehr, sehr gute Herdenchefin, die wirklich alles für ihre Herde getan hat. Und in dem Moment hatte sie keine Möglichkeit sozusagen für ihre Herde da zu sein. Und sie stand dann wirklich wie angewurzelt da und hat sich nicht mehr bewegt. Und Dann ich saß neben ihr und habe das Bein gehalten und dann liefen ihr tatsächlich die Tränen aus den Augen. Und das hat, also jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich, meine Stimme wird gerade ein bisschen wackelig. Das war so ein wichtiger und so ein krasser Moment einfach, ne? Weil ich da wirklich eine resignierte Herdenchefin gesehen habe, die keine Möglichkeit hatte, mehr sich um ihre Herde zu kümmern, ja, und in die Richtung geguckt hat, wo sie zurücklassen musste. Ja. Und weil ich einen Pressetermin hatte. Ne? Ja. Und damals habe ich ihr dann schon versprochen, dass das war das letzte Mal, dass ich das, wenn ich nicht muss, dich aus der Herde rausnehme. Und dann war es auch okay, irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ne? Also irgendwie, dann hat es irgendwann, hat man gemerkt, jetzt entspannt sich der Körper und jetzt ist es okay. Und er hat dann super mitgearbeitet, ganz professionell sozusagen. Aber ich habe das nie vergessen, diesen Moment. Das hat mir so klar gemacht, ne, was da eigentlich auch in diesen Tieren vorgeht. Ne? Yeah. Und was für ein Unverständnis. Ne? Also bei ihr war das dann, glaube ich, so eine Mischung aus Verzweiflung, Unverständnis, Wut auch, ne? Warum? Ne? Mhm. Das ist was, das hat mich sehr geprägt für den Moment, ja.
Spannend, dass du das erzählst, weil ich kann mir eine ähnliche Situation bei unserem Lebenshof erinnern. Bei uns war ein Fernsehteam von dem größten österreichischen TV-Sender, sehr wurscht, welcher, sag's jetzt gar nicht, zum Dreh und das Drehbuch der Redakteurin war, dass die Elisabeth mit einem Pferd den Radweg entlang geht. Das wollte sie einfach so haben. Und die Elisabeth hat das halt gemacht. Nur das Problem war, der ging nicht so oder nicht in dem Tempo, wie die Redakteurin das wollte. Das heißt, die hat gesagt, na, bitte nochmal zurück und nochmal her. Mhm. Und dann war das wieder nicht so, wie sie das wollte, weil dann war Auto oder was auch immer. Und dann ging das irgendwie 2-3 Mal hin und her. Und bei jedem Mal ist das Pferd grantiger geworden, weil das richtig gemerkt hat, das ist komplett fit. Also du kannst mit einem Pferd 5-mal hin und her gehen, wenn das Sinn macht.
Ja, ja.
Aber das Pferd hat gemerkt, das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Mhm. Da geht es einfach nur darum, dass irgendwie das Bild schön ist und das ist mir völlig wurscht. Und ist richtig grantig geworden und die Elisabeth ist auch grantig geworden. Und hat dann die Redakteurin gesagt, es ist jetzt egal, wenn es passt, passt und wenn es nicht passt, dann haben wir das nicht, dieses Shooting, so wie ihr das wollt. Und das war ganz ein wichtiger Moment da für uns in der weiteren Folge. Egal wer da kommt, die Tiere machen das, was sie wollen. Punkt. Und wenn das Bild schön ist und der Dreh dann schön ist, dann ist es schön. Und wenn es nicht passt, dann passt es auch nicht.
Ja, ja.
Aber kein Tier wird zu irgendwas gezwungen, irgendwas zu tun.
Ja, das ist ein Lernprozess, glaube ich, den man durchmachen muss.
Ja, ja.
Aus heutiger Sicht sozusagen würde mir das nicht mehr passieren.
Ja.
Und die meisten Filmteams sind ja auch völlig fein damit.
Genau,
ne?
Die war es halt nicht.
Ja, das war damals auch. Aber das, ich will denen gar keinen Vorwurf machen, weil die haben quasi irgendwas vorgegeben und ich habe zugesagt. Ne? Heute würde ich da natürlich ganz anders in die Gespräche gehen. Ne? Aber dafür war Dagi eben wichtig, mir das einfach auch zu zeigen, ne, in dem Moment. Und da wird dann auch klar, ne, wie viele Tiere dann täglich aus ihren Herden, Freundschaften rausgerissen werden, ohne zu wissen, wo es hingeht und so weiter. Ne? Also das, wenn man da länger drüber nachdenkt, dann wird es einem sehr schwer. Ne?
Ja, das stimmt. Du lieferst mir ein Stichwort nach dem anderen. Übrigens, by the way, damit ich es nicht vergesse, du hast auch in dem Interview, wo du die Geschichte erzählt hast, von dem Buch von Ajahn Brahm erzählt und erwähnt, die Kuh, die weinte.
Ja.
Ich habe das interessanterweise auch zu Hause und habe es mir zusätzlich, und das kann ich sehr empfehlen, als Hörbuch runtergeladen. Ist von einem großartigen Sprecher gelesen, sehr ruhiger, sehr sonorer Stimme, passend sehr zu den Geschichten. Kann man sich immer wieder anhören, hat sehr viele Aha-Momente auch mit dabei.
Ja,
das ist eine schöne Geschichte.
Das ist eine gute Idee, ja.
Ja, du hast es angesprochen mit deinem Stichwort zum Thema, es ist nicht immer lustig, auf so einem Lebenshof liegen Freude und Leid und Trauer manchmal durchaus auch sehr eng beieinander. Lebenshof bedeutet ja, man kriegt nicht, so wie du gerade beschrieben hast, dieses eine Mal ein junges Kälbchen, sondern es kommen auch durchaus viele ältere Tiere oder Geschwächte. Du hast jetzt gerade beschrieben, es sind 2 Blauzungenkälbchen kommen.
Ja, genau, es waren 2. Eins haben wir leider auch verloren.
Genau.
Und jetzt haben wir noch ein 2. Kein Blauzunge, aber auch beschränkt. Ja.
Also das ist halt einfach systemimmanent, sage ich jetzt einmal, dass man auf dem Lebenshof halt einfach Tiere kriegt, die nicht so fit sind oder nicht so jung, sondern schon älter sind. Das heißt, man hat es auch mit Abschieden zu tun. Wie gehst denn du da damit um? Wie schaffst du das?
Ja, das ist natürlich immer individuell, immer schwer. Ne?
Mhm.
Also ich versuche auch da, ne, natürlich mich zu fokussieren auf das Schöne, ne, auf die Zeit, die man gemeinsam hat, auch, ne, und die schönen Dinge. Vor allem auch die restlichen Tiere sozusagen, die noch da sind. Ne?
Wenn
tatsächlich
schön.
eins geht. Dann wäre es sicherlich nicht im Sinne dieses Tieres gewesen, danach quasi in Ohnmacht zu fallen, ne? Weil es sind ja andere und das hilft mir auch immer ganz extrem. Also ich denke zum Beispiel an unseren Ziegenbock Idefix. Das ist so ein ganz großer Tröster, wenn ich da quasi traurig zurückkomme zum Beispiel von einem Abschied, dann weiß ich, da kann ich hingehen und dann kommt er mir entgegen und dann drückt er mich, ne? Also einfach wirklich so richtig Wange an Wange und hält einfach so lange, wie ich es brauche. Ne? Und das zeigt dann natürlich, dass das Leben ja weitergeht und das ist nicht salopp gemeint, sondern das ist eben so. Also wir haben ja ganz viele tolle Persönlichkeiten hier, für die sich's einfach lohnt. Und wenn die Zeit kurz ist oder irgendwann zu Ende geht, dann ist das immer hart, ganz klar. Und vielleicht auch lang mit sehr großen Sorgen begleitet. Wir versuchen eben jeden Tag so schön wie möglich zu gestalten für die Tiere, solange sie da sind. Ja.
Circle of Life in dem Fall.
Ja.
Was haben dich die Tiere haben dich schon sehr viel gelehrt. Was haben dich die Tiere in dem Zusammenhang gelehrt?
Naja, ich glaube einfach, dass die Tiere eine viel größere Akzeptanz haben zu dem Lauf der Dinge, ne? Also ohne sich quasi so verkopft mit allen möglichen Szenarien, sei es die Vergangenheit, die Zukunft und auch mit dem Tod sich so auseinanderzusetzen, sondern man hat das Gefühl, wenn ein Tier krank wird, dann ist das auch für das Umfeld der anderen Tiere ein ganz natürlicher Prozess, ne? Das ist und gehört dazu. Und wenn es stirbt, dann gehört auch das dazu sozusagen. Und das geht aber für die anderen weiter. Und ich glaube, da kann man sich schon was abschauen dabei.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also dieses Akzeptieren, dieses eh wiederum im Hier und Jetzt sein, ja, nicht drüber nachdenken, ja, was mal war. Und trotzdem erleben wir es bei spezifischen Tieren dann schon sehr, dass sie trauern.
Absolut.
Wenn ein Bezugstier gegangen ist, wenn die Mutter gegangen ist oder Schwesterchen oder wie immer.
Absolut,
ja. Thema Thema Krankheiten hast du jetzt gerade gesagt. Im Zuge der Vorbereitung hast du mir darüber informiert, dass momentan hier bei euch Sperrzone aufgrund der afrikanischen Schweinepest ist. Mhm. Was Ähnliches hat uns vor kurzem getroffen. Wir waren in der Überwachungszone, nicht in der Sperrzone, aber zumindest in der Überwachungszone in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche, weil die gar nicht so weit entfernt war. Ich glaube, dass ganz vielen nicht bewusst ist, sehr vielen Endverbrauchern, KonsumentInnen da draußen nicht bewusst ist, was da, man sagt, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Mhm. Der ist schon sehr knapp am Brechen. Ich glaube, viele wissen nicht, was da momentan draußen alles unterwegs ist. Wir haben diese Schweinepest, wir haben die Maul- und Klauenseuche, wir haben die Blattungenkrankheit, die Pest der kleinen Wiederkäuer, wir haben die Vogelgrippe. Also ich glaube, jeder, der sich mit dem einmal auseinandersetzt, könnte sein Konsumverhalten in Bezug auf tierische Produkte beginnen zu überdenken. Wäre gar kein Fehler. Was bedeutet denn jetzt diese? Man könnte sagen, ja, okay, euch betrifft es ja nicht, ihr seid ein Lebenshof, ihr schlachtet es ja nicht und ihr verwertet Tiere nicht. Aber was bedeutet es denn für euch auch als Lebenshof, jetzt diese Seuche da zu haben?
Naja gut, es ist ja eine ernsthafte Bedrohung für die Tiere trotzdem. Ne? Es geht ja jetzt hier nicht darum, dass man die Tiere dann am Ende nicht mehr essen kann, sondern es geht ja darum, es geht ja um das Leben der Tiere und die Einschränkung der Tiere. Ja. Und gerade die Quarantänesituation für die Schweine zum Beispiel, das ist tatsächlich ein ganz großer Einschnitt in die Lebensqualität der Tiere, weil sie einfach auf einem sehr eingeschränkten Bereich sich aufhalten müssen, aus Schutz, zum einen aus der Verordnung. Aber natürlich auch aus unserer Sicht wollen wir die natürlich so gut wie möglich schützen und deshalb haben wir hier eine ganz strenge Quarantäne und gerade Schweine sind ja Tiere, die sich am liebsten den ganzen Tag irgendwo beschäftigen wollen und vor allem auch den Menschen sehr, sehr zugewandt sind. Das heißt, die möchten gerne interagieren, möchten mit Menschen sein und jetzt ist es wirklich so, dass wir das einfach limitieren müssen. Wer geht rein und wie geht man rein und all das und so weiter und das ist eine Situation, die herausfordernd ist und die nicht schön ist einfach für die Tiere. Und gerade die Maul- und Klauenseuche ist natürlich nochmal, betrifft ja noch viel mehr Tiere.
Ja,
genau. Jetzt nicht nur die Schweine, sondern das ist natürlich, also als es den Fall hier in Deutschland gab, haben alle, glaube ich, den Atem angehalten. Also nicht nur die Landwirtschaft, wo die Existenz bedroht ist, sondern eben auch alle Lebensschöpfe natürlich, ja, weil das ist nicht die Existenz, aber das Leben bedroht.
Ganz genau, ja. Ja. Okay, wir reißen das Ruder wieder rum, weg von den Krankheiten, weg von der Trauer. Was waren denn die schönsten Augenblicke, die schönsten Momente, an die du dir erinnern kannst?
Oh, es gibt so viele. Es gibt so viel Schönes, was jeden Tag passiert. Aber natürlich sind Rettungen, Aufnahme von neuen Tieren immer besonders schön. Oder natürlich die Geburt letzten Jahres mit dem Kalb hier. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Ereignis. Ich habe als Kind ganz oft war ich bei Geburten von Kälbern dabei. Die wurden einmal ausnahmslos quasi direkt dann von den Muttertieren getrennt. Das war für mich damals ganz normal. Und jetzt haben wir einen Kalb bekommen und ich durfte dabei sein bei der Geburt und die sind heute noch zusammen, also die ist mit beiden Söhnen sozusagen jetzt als Familie bei uns und das sind so Momente, die wirklich sehr, sehr ans Herz gehen, oder generell natürlich der Einzug von jedem Tier oder ich habe einen Ochsen, der ist inzwischen 5. Den haben wir das war eines der ersten Rinder, die wir damals aufgenommen haben. Den habe ich auf den Armen nach Hause getragen, weil der so klein war und so schwach. Und das war natürlich sehr berührend. Und heute ist er ein großer, stattlicher Ochse und meint immer noch, er wäre der Kleine, der auf den Schoß steigen kann und aufpassen muss.
Geht ja.
Ja, geht, ja. Genau, und das sind natürlich immer die bewegendsten Momente.
Werbung. Kennst du das? Du wirst immer wieder als Kakerlake, Made oder Mistkäfer wiedergeboren? Du willst es ändern? Was du brauchst ist gutes Karma. Abonniere jetzt gleich diesen Podcast und gib eine 5-Sterne-Bewertung. Dann ist dir eine Wiedergeburt als Säugetier garantiert. Gutes Karma kann aber noch viel mehr. Besuch die Seite www.hof-sonnenweide.at. Wähl dir eine Tierpatenschaft aus oder lass eine Spende da. Am besten jetzt gleich, denn die Reinkarnationen in intelligente und schöne Menschen sind rar. Gutes Karma. Zu Risiken und Nebenwirkungen kontaktieren Sie Ihren Priester oder Guru. Werbung Ende.
Was magst du den Hörerinnen und Hörern da draußen noch mitgeben? Was habe ich noch nicht gefragt, was dir ganz wichtig ist, noch zu senden?
Ja, ich glaube, also das eine haben wir ja eigentlich schon besprochen, sozusagen mit dem, wie kann ich selber was tun, ne? Und das andere ist einfach, sage ich mal, den sogenannten Nutztieren eine tatsächliche Chance zu geben, ne, sie mal wirklich kennenzulernen. Sei es jetzt, je nachdem, was für Möglichkeiten man hat, wie über Videos von uns oder von euch oder von anderen Lebenshöfen oder auch Lebenshöfe zu besuchen oder ja, einfach, sage ich mal, bewusster diesen Tieren gegenüberzutreten. Man läuft ja vielleicht mal spazieren irgendwo und trifft eine Kuhherde. Dann bleibt mal stehen und beschäftigt euch mit diesen Tieren und dass die herkommen. Das sind ja sehr neugierige Tiere. Ja, ich glaube, dass jede Begegnung sozusagen, wenn man offen dafür ist, da entsteht auch eine Verbindung.
Yeah.
Und das macht was mit einem. Und was man daraus dann selbst macht, ist wieder, das ist ja eine andere Sache. Aber einfach diesen ja ganz wundervollen Wesen sozusagen einfach ja die Sichtbarkeit geben.
Wobei du sagst es sehr, sehr oft dazu, ich möchte da der Sicherheit halber jetzt auch nochmal extra erwähnen, du kuschelst mit Kühen, aber das heißt nicht, dass jeder, der da draußen mal in Kontakt treten möchte mit Kühen, unbedingt auch mit Kühen kuscheln sollte.
Nein, bitte nicht.
Don't do this at home.
Ja, genau. Nein, nicht nachmachen, also nicht, nein, natürlich nicht, das mache ich auch nicht. Ich gehe natürlich nicht auf eine fremde Kuhweide
ja.
Und kuschel mit den Kühen dort. Das meinte ich gar nicht, ne? Aber man kann ja von außen stehen und einfach schauen, ne? Und die Tiere kommen lassen und ja, oder gibt es viele Möglichkeiten, die Tiere kennenzulernen. Ja.
Man geht ja auch nicht zu fremden Menschen in der Fußgängerzone und kuschelt mit ihnen, die finden es vielleicht auch nicht so geil.
Ja.
Und so ist es auch mit fremden Kühen, es braucht schon auch Beziehung dazu.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja das, was ein Lebenshof jetzt im Vergleich zu einem Streichelzoo auch ausmacht. Bei dir werden die Tiere ja nicht gezwungen zur Interaktion.
Ja.
Sondern wenn die kommen wollen, dann kommen sie. Und wenn sie nicht wollen, dann sind sie einfach nicht da.
Richtig.
Oder kommen nicht und suchen sich ein ruhiges Plätzchen, wo sie sich zurückziehen können. Ja, ich finde, das ist ganz wichtig. Das ist der größte Unterschied, finde ich einfach. Der
absolut.
Bedeutendste
ja,
Unterschied.
Ja.
Ich habe da im Vorfeld schon geschrieben, es gibt da auch die Lass die Sau raus Playlist. Du hast mal einen Titel geschrieben, welcher ist denn das und welche Bewandtnis hat es damit?
Das ist Love is the Answer.
Ah.
Den Interpreten habe ich jetzt gar nicht
es macht nichts.
Auf dem Schirm sozusagen. Ja, das ist einfach ein Song, den benutze ich ganz oft bei den Videos bei Instagram, weil das sagt eigentlich alles. Ne? Also Liebe ist die Antwort eigentlich auf alles und das ja, das ist so ein bisschen ja, das drückt eigentlich so das Leben aus, was ich hier erlebe sozusagen. Das heißt, es ist einfach voller Liebe und im Zweifel ist das die Antwort. Ja.
Das ist lieb, weil wir haben in den letzten Tagen ein bisschen wieder gehadert mit Social Media.
Mhm.
Also ich glaube, dir geht es genauso. Ich meine, du bist sehr viel auf Insta unterwegs, das ist nicht so schlimm, aber wir machen viel auf Facebook.
Ja.
Und da ist es zum Teil wirklich grauenhaft, was einem da begegnet. An Fake News und Hate Storm und dieses Flood the Zone with Shit, glaube ich, haben die Rechtspopulisten irgendwann einmal ausgerufen. Und wir haben jetzt letzte Woche beschlossen, wir flooden jetzt the zone with love.
Sehr gut, ja.
Wir posten jetzt ganz, ganz viele positive Dinge, um da auch Gegengewicht zu bieten. Ja.
Ja, ja. Ja, ich beschäftige mich gar nicht so sehr mit anderen Themen. Ja. Ja. Also ich bin, glaube ich, da auch im Social-Media-Bereich in einer absolut schönen Bubble unterwegs. Ja. Und auch das Netzwerk von anderen Lebenshöfen und so weiter, das ist ja das, womit ich mich beschäftige. Und ich kann sehr gut vieles ausblenden.
Dann packe ich noch drauf That's the way I like it. Ich glaube, von Casey and the Sunshine Band. Habe ich mich gestern erinnert, wie ich bin recht lang hierher gefahren. Also wer möchte, kann auf der Karte mal schauen, diese Dinge strecken. Und da habe ich mitten in der Nacht dann That's the way, I like it gehört. Und das hat mir meine Bundesheer, in Deutschland sagt man Bundeswehr, glaube ich, Zeit erinnert, weil wir da einen Ausbilder gehabt haben, der gemeint hat, wie das sich heute so gehört, er muss uns jetzt ordentlich schinden und durch den Schlamm robben lassen und Liegestütze, Push-Ups und ich weiß nicht, was alles noch machen lassen. Und ich war damals eher schon ein fröhlicher Mensch und habe die anderen dazu angestachelt, dass wir einfach permanent singen, That's the way, I like it. Und das hat ihn so wütend gemacht, dass uns das ganz wurscht ist und wir unseren Spaß draus machen, dass er uns da schindet, bis er aufgegeben hat. Und gesagt hat, wir sollen das in die Bude verzupfen oder Ruhe geben jetzt. Die Übung ist beendet für heute. Und ich glaube, es ist ein schönes Spot da in dem Fall, dass man mit einer positiven Einstellung ins Leben reingeht und da draußen, so wie du es bist, ein Leuchtfeuer ins Positive bist. Ja. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Joa, lieber Mustache-Farmer, lieber Kuhflüsterer, für die Einladung hierher. Ich weiß, du hast sehr, sehr viel zu tun. Ihr kennt das von uns, wir hören das oft. Wir würden euch so gern besuchen kommen. Ja, aber man sitzt halt auf dem Lebenshof nicht und kuschelt nur, sondern man hat da viel zu tun. Drum, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst die Sau raus und singt That's the way I like it. Ciao.
Ciao.